Erinnern Sie sich noch an den GameStop-Hype? Millionen steigen ein und Millionen verloren. Und genau das passiert, wenn wir einfach der blinden Masse folgen. Also wenn alle kaufen, kaufen auch Sie. Wenn alle verkaufen, dann bekommen auch Sie Angst. Das ist kein Zufall, denn das ist der Herdentrieb oder moderner ausgedrückt, das ist die klassische FOMO. Und genau darum geht es heute im Börsenbrain. Guten Morgen und herzlich willkommen. Mein Name ist Alexandra Weck und wie immer habe ich den Mann an meiner Seite, der Psychologie der Märkte besser versteht als alle anderen, Nicolas Kreutz, unser wandelndes Lexikon für Behavioral Finance. Schön, dass Sie wieder da sind, Herr Kreutz. Guten Morgen.
Moin Moin aus Hamburg. Vorweg.
Na. Moin Moin auch zurück aus der Schweiz und für alle neuen Fans des Podcasts, also des Börsenbrains, vielleicht nochmal eine kurze Vorstellung Ihrerseits. Ich weiß, es ist sehr unwahrscheinlich, dass man Sie noch nicht kennt, aber nur für den Fall der Fälle.
Ja, mein Name ist Nicolas Kreutz, wie man es ja schon gehört hat, aus Hamburg. Wir sind ein weltweit agierender Vermögensverwalter, Vermögensberater für Asset Management, konzentriert auf Mischfondsmanagement und große Mandate, die wir verwalten dürfen. Aber seit über 41 Jahren helfen Menschen eigentlich dabei, die psychologischen Fallen an der Börse zu vermeiden. Ehemaliger Deutschbanker, bei der UBS gearbeitet, bei der DZ Privatbank und auch als Chief Investment Officer bei der Bundesbank. In der Form also tägliches Brot mit sehr vielen intelligenten Menschen zusammengearbeitet, versucht auch Vermögen zu vermehren. Aber es geht an der Börse mehr um die Fehlervermeidung. Also wie kann man intelligent Gelder verwalten? Das geht häufig besser, wenn man sich seiner psychologischen Hemmschwellen bewusst wird. Und ich glaube, das ist mit Sinn und Zweck und Ziel dieses sehr spannenden Podcasts.
Absolut. Und wir haben ja heute auch wirklich ein Thema, mal wieder, wenn es um Psychologie und Anlegerverhalten geht, was sehr viele, glaube ich, sich mit verbinden können, nachvollziehen können. Also wir wollen heute über den Herdentrieb sprechen und FOMO und wie FOMO Anlegern das Geld aus der Tasche zieht, also von Dotcom-Blase, die ja auch noch einige miterlebt haben, hier die Jüngeren vielleicht nicht, aber GameStop über auch das Forum Reddit, das war ja gerade der neueren Anlegerschaft bekannt. Wir wollen darüber sprechen, welche psychologischen Fallen im Kopf lauern. Und vor allen Dingen auch hier wieder bewährte Pläne, auch von Ihnen, was Sie nutzen, was Sie Ihren Anlegern, Ihren Kunden raten, auch wie man damit umgehen kann. Und vor allen Dingen auch heute wieder, wie kann man sofort handeln, wenn man merkt, hoppla, da ist vielleicht FOMO oder Herdentrieb im Spiel. Aber vielleicht reden wir erst nochmal über das Problem an sich. Also warum haben wir denn dieses Thema, also Herdentrieb und FOMO? Also wie kam es denn überhaupt zu diesem GameStop, ja, ich sag mal Debakel? Ja, also wieso passiert uns das? Und wieso passiert uns das auch immer wieder?
Ja, also der Mensch lernt leider viel zu langsam und viel zu selten. Das kann man, glaube ich, auch gerade an allen Ecken und Enden auf der Welt sehen. Es wird immer heißer auf diesem Planeten. Wir haben immer unfähigere Politiker an den Hebeln der Macht und wir sind natürlich auch eine Herde, die teilweise gesteuert werden möchte, aber im großen Teil eben halt auch nur wie der Herde folgt. Und wenn man einer Herde folgt, dann wissen wir eben halt auch, dass man eben halt vorweg nur Ärsche sieht. Das heißt, man folgt der Herde und rennt dann vielleicht noch über diese Klippe hinweg, wie die Lemminge es tun. Nein, also wir wissen es täglich, Sie sehen es ja auch in unterschiedlichen anderen Podcasts. Da gibt es dann To-the-Moon-Versprechen. Es ist wissenschaftlich wenig fundiert. Da werden Finanzillusionen dargestellt, 10% Rendite oder 100% Rendite in wenigen Minuten. Das wird dann alles angeblich kostenfrei dargestellt. Es wird Gier und Angst. Das sind so die beiden Mechanismen. Das ist das, was zwischen evolutionstechnisch uns einfach auch sinnvollerweise von den Bäumen gebracht hat, was uns immer wieder auf an der Börse uns einen Strich durch die Rechnung macht, dass wir fundiert, strategisch mit einem klaren Plan Vermögen vermehren, sondern wir sind eher getriebene durch diese Emotion. Wir sind also eher der Homo Irrationalis als der Homo economicus.
Und auch da kann man natürlich wieder feststellen, dass durch das ganze Thema Internet und Social Media das natürlich noch weiter angetrieben wird, weil natürlich auch, ich meine, man möchte ja trotzdem niemandem was unterstellen, aber es gibt natürlich Akteure da draußen im Markt, die genau dieses Herdenverhalten ausnutzen oder auch initiieren, einfach durch Social Media, durch die ständige Verfügbarkeit ich sag mal, der Lemminge auf der anderen Seite. Also das ist ja schon heute einfacher auch geworden, die Masse zu mobilisieren, ne?
Ja, absolut in der Technik. Und da komme ich vielleicht nochmal auch auf Ihre eingangs gestellte Frage zu GameStop nochmal auch gerne rein. Also wir Menschen fühlen uns halt in der Masse sehr sicher. Das liegt einfach daran, dass wir innerhalb der Herde auch teilweise als kranke Individuen in der Herde immer mehr Schutz erfahren haben. Und das weiß auch jeder selber. Und ich sehe das häufig auch bei einigen unserer Kunden, die immer wieder angepiekst durch den Nachbarn, durch den Taxifahrer mit dem vermeintlich sicheren Tipp oder eben halt durch diesen täglich verfügbaren Information Overflow. Ist ja nur noch 2, 3 Klicks entfernt mittels dieser Geräte und dann können wir uns vermeintlich oberflächlich informieren. Und bei GameStop war es halt so, dass 2021 diese Foren, diese Reddit-Gemeinde, die lief halt heiß, fluteten jetzt mit Memes. Selbst Taxifahrer sprachen auch damals darüber und am Ende ist halt ein Kurssturz entstanden. Über 60% sind Träume innerhalb von wenigen Minuten zerplatzt. Wir haben das aber auch schon 2017 bei Bitcoin, Dogecoin 21 gesehen. Wir haben jetzt auch ganz aktuell bei den Trump-Coin, Truth Trump gesehen, wo wir von 24 jetzt auf 8 US-Dollar abgeschmiert sind, in Anführungsstrichen abgeschmiert. Also da man sieht einfach, dass teilweise da ziemlich unseriös agiert wird und die Masse rennt dann hinterher und irgendeiner bewegt dann genau sich in die andere Richtung und die in diesem Art Ponzi-System am schnellsten reagiert haben, die zuerst drin waren und als erstes auch wieder raus sind, bevor der Trend dann wieder wegbricht.
Das sind dann die Erfolgsgeschichten, wo natürlich dann, da kommt ja dann immer noch das zweite Thema aus unserem Steinzeitgehirn, ne? Also da kommt dann immer noch so die Gier, die kommt ja dann auch noch dazu. Das heißt, es gibt ja so ein paar Erfolgsgeschichten von denen, wo es klappt und man denkt ja selber immer, ah ja, komm, wenn ich früh reingehe, früh raus, dann bin ich noch gut dabei, aber ja.
Ja, also ich bin ja nicht ganz unvorbereitet, Frau Weck. Ich weiß ja, wie sehr Sie
Ich
mich ja auch
weiß.
fordern in diesem Podcast. Ich habe heute mal ein Potpourri der guten Laune, 5 Slides mitgebracht. Und wenn wir auf den ersten Slide eingehen, will ich mal kurz beschreiben, das ist so eine ganz
Also noch
klassische.
ganz kurz für alle, die den Podcast nur hören. Wir verlinken die Slides natürlich auf den Shownotes, ja. Und man kann sich die dort nochmal separat runterladen. Aber für alle, die trotzdem jetzt FOMO haben und die Slides sehen wollen, gerne auf den YouTube-Kanal switchen, weil dort blenden wir die im Video natürlich ein, ja. Also gerne dürfen Sie jetzt weitermachen mit den Slides. Aber vielleicht für die Zuhörer, die die jetzt nicht sehen, ein bisschen erklären, was draufsteht.
Ja, natürlich. Ich bin selber manchmal überrascht, mit welcher Selbstverständlichkeit man irgendwelche Themen anspricht. Und die Visualisierung ist ja auch wichtig für uns Menschen. Im ersten Slide sieht man letzten Endes eine Psychologie eines Trades, so was uns eigentlich immer bewegt. Es beginnt eigentlich mit einem Kaufimpuls. Das ist meistens dann in bullischen Märkten, die Menschen, die sinnvollerweise Geld am Aktienmarkt verdienen, die kaufen eben halt günstig ein. Das ist dann also nicht im bullischen Szenario. Im Grunde genommen fängt da dann bei uns schon so ein bisschen die Unsicherheit an. Mensch, der Nachbar nebenan hat die ersten 10.000 Euro Gewinne erzielt, hat sich einen neuen Rasenmäher gekauft, will ich eigentlich auch. Und dann steigt das in so eine Richtung Optimismus. Das wird natürlich auch weit mit viel Finanzbelletristik dann beschallt. Das heißt, man liest es in der Bildzeitung, man sieht es im Internet, kleine Pop-ups. Und dann sagt man sich selber, Mensch, beim nächsten Kursrückgang, dann kaufe ich doch dann. Und im Prinzip geht der Kurs weiter, dann steigt man rein. Da ist man auch Euphoriephase, dann habe ich meine Aktien, bin sehr, sehr zufrieden. Dann kommt Selbstzufriedenheit dazu. Das ist so meistens mit dem Börsenhoch zu sehen. Und dann kommt diese bärische Phase. Und wir sind immer in solchen Zyklen drin, sodass wir auch nachher auf den anderen Slides das durchaus erkennen, dass wir da in ein prozyklisches Muster reingehen. Dann geht es über die Leugnung, Selbstleugnung, die Angst, Mensch, das ist ein Langzeitinvestment, ich steige da jetzt nicht so bald wieder aus. Dann kommt die Panik, die Kapitulation und die Enttäuschung mit der Depression. Und da verkauft man dann meistens. Also man kauft teuer und verkauft günstig. Das ist so die Psychologie. Mhm. Und bei FOMO, das kann man sehr gut auch auf dem zweiten Slide darstellen und auch auf dem zweiten Slide, ich darf das auch nur animieren oder dazu animieren, das sind ja sogar klare Regeln, die auf diesem Slide stehen. Was kann man dagegen machen? Ja, indem man halt diesen Monatsultimo-Effekt mit einem Sparplan, wir hatten das im letzten Podcast auch, solche Halloween-Effekte, die 5-Tages-Handelsstrategie-Regeln, dass man mit klaren Systemen wie mit Bollinger-Bändern arbeitet, mit gleitenden Durchschnitten etc. Aber im Grunde genommen, wo ist FOMO, also Fear of Missing Out? Das ist quasi auf dem zweiten Slide ganz links unten, da kommt der Optimismus, der Nervenkitzel, die Märkte sehen gut aus, ja, jetzt kaufe ich, ich verpasse irgendetwas, kommt die Aufregung, dann steigt es und dann ist man da auch in so einer Selbstbestätigungsschleife, wow, es läuft gut, das Investment. Ja, und dann nach der Euphorie, Wahnsinn, der Markt ist fantastisch, ich kaufe noch mehr. Und dann läuft es genau in die andere Richtung. Und dann läuft es eben halt so massiv rein, dann kauft man buy the dip und irgendwann mal endet es dann in der Kapitulation. Genau, which one? Und am Ende verkauft man dann wiederum zu einem sehr, sehr ungünstigen Preis. Also wir sind auch da, und da sehen Sie es auch am dritten Slide, Getriebene zwischen der inferioren Insula und dem Nucleus accumbens, zwischen Angst und Gier. Das lässt sich nicht abschalten, außer man erfährt solche Situationen. Man lernt in solchen Situationen genau das Gegenteil zu machen, was ein eigentlicher Impuls ist.
Das heißt auch jetzt mal für, ich sag mal, wenn ich das jetzt mal als klaren Tipp mitnehmen würde für Menschen, die noch wenig oder gar keine Berührung auch hatten mit der Börse, das Allerbeste, was man trotzdem tun kann, ist einfach mal anfangen, damit man erste Erfahrungen sammelt. Also natürlich jetzt nicht sein ganzes Vermögen in Stockpicking oder in solchen Sachen zu investieren, aber auf jeden Fall schon mal irgendwie mit kleinem Geld früh anfangen. So haben Sie es ja, glaube ich, auch gemacht mit 14, genau, dass man einfach schon mal diese Erfahrung hat, damit, wenn es später mal um großes Geld geht, man eben nicht in diesen Zyklen sich verliert und Panik, Verkäufe oder vielleicht auch FOMO-Käufe macht. Ja. Weil ich merke das jetzt tatsächlich auch nach knapp 20 Jahren Erfahrung selbst am Markt. Man schläft anders, man wacht anders auf, man denkt sich, naja, dann verpasse ich vielleicht meine Opportunität, aber ich schlafe besser, ne? Also diese Erfahrung, die muss man wirklich selber machen. Das stimmt schon. Das kann einem das BWL-Studium nicht abnehmen. Ja,
ja, in der Tat. Also auf mich kam mal an einer Anlegermesse, ich meine, es war in München oder Düsseldorf, ein jung, dynamischer Mensch auf mich zu. Und das fand ich sehr, sehr angenehm, weil er dann auch fragte, Mensch, welches Buch muss ich denn lesen, um das alles dann auch schnell umsetzen zu können? Und ich musste ihm leider begegnen oder entgegnen, dass das eben halt mit einem Buch nicht funktioniert. Aber viel wesentlicher ist, dass man diese Erfahrung selber macht. Angelerntes Wissen gelerntes Wissen ist sehr viel besser als angelesenes Wissen. Und diese Verlustaversion, die ja mit FOMO zusammenhängt, mit dem Herdentrieb, das muss man selber erfahren, diese schwitzigen Finger, wenn die Märkte steigen und selber ist nicht drin im Markt, diese Aversion, das sind Dissonanzen, die kognitive Dissonanzen nennt man das in der Psychologie. Ja. Da geht der Puls hoch, da werden kritische Zustände im Gehirn hervorgerufen, aus denen man sich ganz, ganz schnell auch wieder rausbewegen will. Wir wollen natürlich in einen ausgeglichenen Zustand wieder. Und die Börse packt sie genau dort, wo sie am schwächsten sind, zeigt ihnen schonungslos die Schwächen auf. Und wir leiden als Menschen eben halt auch unter dieser Verlustaversion. Diese Ängste, die sind im Schnitt 2,5-mal stärker als das Glücksgefühl, mal 10% realisiert zu haben. Das heißt also, sofort in diesen Mechanismus auch zu gehen. Aber diese Gier, das sieht man ja tagtäglich. Man sieht das ja auch in der Produktwelt. Das wird ja schonungslos. Täglich werden wir ja damit konfrontiert, ja, mit Fahrzeugen, die 600 PS haben, die überhaupt gar keinen Sinn ergeben in der aktuellen Situation mit dem Klimawandel. wo bei Gruppenleasingverträge eigentlich nur Pollution rausgeballert wird und man sich wirklich fragt, wozu dient es, im Kreis zu fahren oder in einer Stadt mit Lärm die Menschen zu nerven. Ja, also im Grunde genommen sind solche Prestige-Effekte, Effekte, die damit reinspielen. Ich bin nicht dabei, ich muss aber dabei sein, weil ich ja auch ein soziales Wesen bin. Ich will mich ja vergleichen und ich will ja auch Menschen beeindrucken. Wir wollen ja am Ende als Menschen immer alle nur geliebt werden. Und manche machen das von sich heraus und andere kaufen sich dann bestimmte Labels, bestimmte Produkte. Es wird alles uniformer. Wir ziehen uns ähnlich an, wir kleiden uns ähnlich, wir spritzen uns ähnlich.
Wir wollen dazugehören und das ist ja auch das ist ja auch evolutionsbedingt, weil das Erste, was wir ja erleben, ist ja das Dazugehören über den Kontakt schon im Mutterleib noch, ne? Also unsere Haut ist ja deswegen das erste Organ, was eigentlich so richtig funktioniert. Und das stimmt schon, ja. Ja, also spannend. Aber in Zukunft können Sie ja einem jungen Menschen, der dann nochmal diese Frage stellt, können Sie ja sagen, Sie brauchen gar keine Bücher lesen, Sie können einfach den Podcast Das Börsenbrain abonnieren.
Ja, so funktioniert es leider auch nicht ganz.
Ich weiß, ja. Aber das Ziel ist natürlich, also auch für alle die jetzt immer wieder mal neu dazukommen, das Ziel ist ja schon, dass wir hier ganz viel Aufklärungsarbeit leisten und zwar werbefrei und genau, ohne dass wir irgendwas für uns behalten, ne? Also das ist ja auch das Ziel.
Ja, und ohne irgendwelche blödsinnigen Versprechen, die am Ende sich nicht bewahrheiten. Also es geht wirklich um Fehlervermeidung, auch Menschen davor zu schützen, an der Börse eben halt sein hart verdientes Geld zu verspielen, zu verspekulieren. Mhm.
Ja, und ich muss da leider auch immer, also für die ist es in Ordnung, wenn ich das sage, aber meine Eltern, die waren da auch nicht immer super klug, ne? Also meine Mutter hat leider erst spät angefangen auch, aber immerhin, sie hat angefangen, ne? Mit ETF-Portfolio und so, das ist schon mal gut. Und mein Bruder ist zum Glück sehr aktiv, also der ist, der kommt immer wieder auch mit Sachen und fragt mich dann und ich sag, du, kann ich dir helfen oder kann ich dir nicht helfen? Der macht das schon vernünftig, der bildet sich extrem viel weiter auf dem Thema, obwohl der überhaupt nichts dergleichen studiert hat oder keine Ausbildung in dem Bereich gemacht hat. Also der kümmert sich früh, weil er verstanden hat, hoppla, ich muss was machen. Mein Papa, der ist leider damals genau auf dieses Telekom-Debakel mitgegangen. Und das hat dann dazu geführt, dass meine Mutter immer gesagt hat, so, oh nee, Aktien, das ist Teufelszeug, ja. Also da kann man auch alle Anlegerprofile bei uns in der Familie zu Hause miterleben, ja.
Ja, aber da haben wir ja schon das erste Mikro-Takeaway oder den Quick-Win. Beim nächsten Hype oder wenn man sich einer neuen Materie irgendwie annähert, dann eben halt nicht impulsiv kaufen, sofort einsteigen, mit allem einsteigen, wie Sie auch gesagt haben, Geldern. Wichtig ist dabei, einfach nochmal kurz einen Schritt zurückzumachen, zu überlegen, Quick-Check, einmal tief durchatmen, bevor man handelt, Emotionen raus, den Realitätscheck würde ich diese Aktie eben halt auch gestern gekauft haben und auch morgen kaufen, obwohl mein Kumpel am Grillabend dann vielleicht davon nicht mehr schwärmt. Oder ich über das nächste TikTok-Video to the moon versprechen in irgendeiner Weise dann eben halt nicht mehr erlebbar. Also von da Fakten, 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 das geht vor Gewinne und nicht diesen Schlagwörtern, Buzzwörtern KI oder Blockchain oder was auch immer, ausschließlich Vertrauen, weil es der Nachbar neben mir macht, sondern sich wirklich auch mit seinen eigenen Entscheidungen beschäftigen. Das führt auch am Ende zu höheren Renditen, weil es nachhaltiger ist und man lernt auch daraus aus seinen eigenen Fehlern. Da sind wir wieder bei dem.
Genau, ja. Ja, ich sehe schon, es ist auch wieder ein sehr intensives Thema. Da können wir noch ganz viel und lange und viele Beispiele. Also ich habe gerade einen Frosch im Hals.
Schluck Kaffee. Ich könnte auch sagen, nochmal klare Regeln festsetzen. Wo wollen wir ansetzen?
Ich würde jetzt mal wieder weitermachen bei der Psychologie. Was hatten wir da? Das hatten wir gerade. Lösungsansätze, genau. Ich würde jetzt zu den Lösungsansätzen übergehen.
Na gut, so machen wir das.
Genau, also wir hatten jetzt fragt man sich dann, ob man die Aktie auch kaufen würde, wenn niemand mehr darüber redet und so weiter. Also was ist denn generell der Lösungsansatz aus Ihrer Sicht, um diesem FOMO- und Herdentrieb-Thema auch für sich selbst zu begegnen?
Ja, also erstmal Stopp an der Hafenmauer, an der Rotorkant, einmal tief durchatmen und bevor man handelt, wirklich auch klar zu werden, ist das jetzt aus einem Impuls heraus, aus einer reinen Emotionalität, ist das die Gier vielleicht? Und in der Regel werden wir durch Gier und Angst gesteuert. Dessen muss man sich bewusst werden. Und erst wenn man dann über klaren Realitätscheck, über den Faktencheck feststellt, das ist eine Investition. Ich habe jetzt genügend Dinge auch angelesen. Es darf auch nicht ein Over- oder Information Flow da ein übermannen, sondern man muss mit sehr guten Quellen, die gibt es im Internet, einfach ein valides, seine Entscheidung validieren. Dann kann man dann letzten Endes auch direkt reingehen, wenn man die Fakten geschaffen hat und dann eben halt nur partiell, nicht mit dem gesamten Vermögen, sondern frei danach Tobin, nicht alle Eier in einen Korb legen, sondern breit zu diversifizieren, also wirklich weit in den Markt rein zu diversifizieren über Instrumente, Regionen, Branchen, über die Assetklassen, was auch immer.
Genau, dann, Sie hatten noch gesagt, auf Buzzwords, auf reine Buzzwords auch zu achten, ne? Und wirklich dann auch nochmal zu hinterfragen. Ja. Und auch beim letzten Mal.
Genau, beim letzten Mal hatten wir auch drüber gesprochen, vielleicht auch mit so einer Routine zu beginnen, auch zu sagen, ich lege mir so ein Investment-Tagebuch einfach mal zur Seite und erkenne meine Entscheidungsmuster. Wie verhalte ich mich in bestimmten Situationen? Wie verhalte ich mich auch in bestimmten Tagesmustern? Morgens Entscheidungen mit einem warmen Kaffee in der Hand gehen schneller von der Hand als dann nach dem Mittagessen, wenn wir alle im Suppenkoma uns befinden. Also in solchen Situationen dann einfach auch für sich mal festzustellen, da habe ich Lücken, da würde ich nicht agieren. Wir haben das damals auch bei den Banken gemacht. Wir haben auch Leute immer temporär, wenn es Schicksalsschläge gab, innerhalb des Teams irgendetwas schief lief, haben wir die Leute rausgenommen. Und wenn man ex ante in so einem System steckt, dann merkt man das gar nicht. Aber wenn man in einem Hochleistungsteam zusammenarbeitet und man sich auch ehrlich gegenüber sagen kann, Mensch, das sind jetzt drei Fehltrades hintereinander, was ist denn los? Und dann man sich einfach mal rauszunehmen aus der Situation, aber tagelang nicht den Desk zu besuchen, ist am Ende auf ein Jahr gerechnet manchmal lohnenswerter, wenn man nicht mit der Ratio unterwegs ist.
Ja, weil
mit
die Synapsen hier, das ist Chemie und auch Emotionen, die einen begleiten. Das macht natürlich alles was im Oberstübchen. Also es macht schon total Sinn, dann auch mal zu sagen, okay, ich trade jetzt mal nicht oder ich treffe keine solchen Entscheidungen, ja.
Genau, also diese Routine, so wie wir sie jetzt auch gerade schon in Teilen in den Schritten besprochen haben, Routine auch zu schaffen, indem man immer wieder auch diese Dinge lernt. Also man braucht in etwa 6 Wochen, dann ist dann dieses adaptive Verhalten dann auch ein gelerntes Verhalten. So kann man sich auch bestimmten Mustern entziehen, auch Süchten entziehen, wenn man raucht etc. Es dauert einfach, bis man sich auch diesen Verhaltensanormalitäten eben halt auch entfernt. Da einfach feststellt, Mensch, immer wieder greife ich schräg rein in einen Markt zu bestimmten Uhrzeiten, in bestimmten Funktionsmustern. Dann eben halt das zu lernen, ist so viel wesentlicher und dann einfach auch mit ruhiger Hand. Also wir kommen ja sicherlich nochmal in den nächsten Podcasts auch auf das Thema Power Trading, dass man mit diesem viel hin und her einfach nur die Taschen leert und in der Form wirklich auch aus seinem eigenen Verhalten relativ zügig lernt. Jemand hat mir mal gesagt, dass kluge Menschen aus Fehlern andere lernt und dumme Menschen lernen aus ihren eigenen Fehlern. Vielleicht mal mit so einem Sidestep mal umzugehen und das mal selbstkritisch zu reflektieren, das spart viel Geld.
Haben Sie da auch vielleicht mal ein Kundenbeispiel aus dem realen Leben, was da zuletzt vielleicht passiert ist oder was da so Kunden für Herausforderungen auch hatten, die dann bei Ihnen zum Glück gelandet sind am Ende?
Ja, also in unserer Branche sprechen wir prinzipiell nicht über Kunden. Das hat auch seinen Sinn und seinen Zweck. Aber im Allgemeinen
Natürlich.
stelle ich immer wieder fest, dass Menschen immer in diese gleichen Verhaltensmustern reinfallen. Also genau das, was wir auch schon eingangs sagten, diese psychologischen Wahrnehmungsverzerrungen, dass man Dinge von anderen als bare Münze nimmt, als sich selber mal lieber mal ein tiefergehendes Urteil zu besorgen. Natürlich gibt es viele Themen, die täglich auf einen einpreschen, aber ich meine, 100 Stunden in einem Leben, und das ist etwa die durchschnittliche Zeit, die man benutzt in einem Leben in Deutschland, um sich mit Finanzthemen auseinanderzusetzen, ist
100
für mich
nur.
100 Stunden. Es sind 100 Stunden im Schnitt.
Okay.
Das ist bei Weitem viel zu wenig. Das müsste eigentlich viel, viel mehr sein, weil es natürlich die Tragweite der Entscheidung ist viel, viel höher. Und manche beschäftigen sich wahrscheinlich bei der Auswahl ihrer Nappa-Leder-Vollausstattung des Autos mehr als 100 Stunden. Man sollte
Ja.
sich jetzt wirklich auch nach dem Pareto-Prinzip mal überlegen, mit 20% des Einsatzes erziele ich dann aber 80% Wirkungsgrad. Also das Richtige dann auch zu machen, ist viel wichtiger als es richtig zu machen. Das ist ja das grundsätzliche Pareto-Prinzip. Aber ich stelle immer wieder fest, dass bei Kunden oder Interessenten, die dann zu Kunden werden bei uns im Hause, und das passiert häufig, schönerweise, dass die Menschen disziplinierter werden. Sie brauchen eigentlich am Anfang nur die Handreichung, dass sie durch solche Phasen wie die Tiefs oder auch mal solche Gierphasen, die sind ja noch viel schwieriger als Phasen des Undershootings zu erleben. Ich finde, das Overshooting ist mindestens genauso schwierig, als es Disziplin selber durchzuleben. Während alle um einen rum jubeln gefühlt, muss man zusehen, dass man eben halt da antizyklisch, weil das Kurskorrekturpotenzial da oben sehr viel höher ist als unten, wenn etwas zu einem Fair Value oder sogar noch besser bepreist ist als Investment, dass man da oben eben halt auch diszipliniert bleibt und sagt, ich kaufe da jetzt nicht am höchsten Punkt, weil dann gibt es die fehlende Disziplin, dass man bei 20, 30, 40% dann auch wieder verkauft. Solange das Asset gut ist, und man breit diversifiziert ist, gibt es ja auch eine wunderbare Möglichkeit, mit dem Gluteus Maximus ja auch einiges auszusitzen.
Ja, das stimmt. Ja, ich ertappe mich da auch immer wieder. Also eigentlich mache ich den Podcast ja nur, weil ich selber was
Nein,
lernen will.
gut. Sehr schön. Aber wenn andere daran partizipieren, das nennen wir Freerider-Syndrom, also der Trittbrettfahrer,
Ja.
ist ja wunderbar, die
Nein, also ich
Trittbrettfahrer.
habe so ein, ich habe ja, ich hab ja immer noch gesagt, also keine Anlageberatung, ne? Wir haben hier diesen Disclaimer, also das sind nur eigene Erfahrungen und ich sage ja auch nicht, welcher Titel das ist, aber ich habe so einen Titel, den habe ich gekauft, voll auf der Euphoriewelle und auch nicht super viel, nur ein bisschen, aber trotzdem 66% im Minus. Gestern kam auch noch eine schlechte Nachricht und gestern dachte ich so, boah, ey, warum hast du nicht vor 2 Wochen schon verkauft? Und ich muss das Ding jetzt einfach loswerden, weil es bringt einfach nichts, ja. Und ich ertappe mich dann immer wieder, wenn wir jetzt so hier durch diese Phasen durchgehen, sehe ich auch genau, ah, wo war ich denn hier? Also vielleicht noch auch so ein Tipp an die Zuhörer und Zuhörerinnen, nochmal sich die Grafiken anzuschauen und mal die Positionen, wo man so richtig dran hängt, warum auch immer, vielleicht mal durch diesen Chart durchzugehen und mal zu gucken, ne, was habe ich denn da mir bei damals gedacht? Habe ich das gemacht, weil ich das irgendwo gelesen habe, weil ich das beim Friseur gehört habe oder keine Ahnung, weil ich ertappe mich da gerade auch immer wieder mit dem einen oder anderen Titel, ja.
Schön. Wenn
Ja,
mit
ja.
solchen Gewinnen kann man ja eigentlich schon fast in die Zusammenfassung gehen.
Genau, ja.
Im Prinzip diesen Herdentrieb als psychologisch gegeben ansehen, dass es ein Erbe ist, einfach aus der Steinzeit, aus der Evolution heraus. Und das wiederum an der Börse halt extrem gefährlich ist, dass man mit FOMO fast immer Fehlentscheidungen trifft. Man kauft dann zu teuer ein und verkauft dann zu billig. Und mit klaren Regeln, diesen Routinen, diszipliniert zu sein. Wir hatten es jetzt ja gerade schon von Einzeltiteln, jetzt nicht im konkreten Falle, aber da gibt es ja eine Menge an Beispielen, die dann auch overhyped werden. Dann kommt das, dann korrigiert das. Das kann auch gute Substanzwerte im Gesundheitssektor, gerade jetzt auch im Eurostoxx sehen wir auch einige Dinge, auch im DAX. Man sagt, nochmal zurückgehen, schauen, anhand der Fakten, der modernen Portfoliokennzahlen, checken, wie das Depot oder wie auch die Einzeltitel ordentlich aufgestellt sind. Und wenn das dann nicht der Fall ist, dann muss man dann einfach auch mal ein Schrecken mit Ende annehmen als ein Schrecken ohne Ende. Dann geht es eben einfach weiter. Und denk mal, mit diesen Regeln, mit diesen Takeaways kann man dann, glaube ich, auch relativ viel schon machen. Also mit Regeln, Routinen, das schlägt auf jeden Fall die Emotion.
Ja, also Herdentrieb ist eine psychologische Falle, haben wir jetzt gelernt. FOMO kostet uns Rendite. Regeln und Routinen schlagen die Emotionen auf jeden Fall. Ja, und deswegen immer bei jeder Anlageentscheidung nochmal in sich gehen und schauen, woher kommt jetzt das, dass ich meine, das machen zu wollen. Und genau, immer auch fragen, macht das jetzt für mich Sinn oder will ich nur aus FOMO dabei sein, ne? Genau.
Ja, insbesondere auch der fünfte Slide, wenn man den mal in Ruhe dann anschaut, da kann man auch nochmal googeln, nach den Fachausdrücken, was so ein Endowment-Effekt ist und was das Overshooting bedeutet oder Performance-Chasing. Man wird innerlich häufig lachen, wenn man aus diesem Podcast heraus mal wirklich diese Slides dann auch mal googelt, diese Fehlervermeidung. Und dabei lernt man schon. Genau dabei lernt man, dass man vielleicht auch nicht wie der typische Anleger, der als Gärtner immer so ist, dass er die schönen Blumen rausreißt und das Unkraut wässert, ja, indem er mal Gewinne realisiert zu schnell und Verluste, da schaue ich weg, das lasse ich weiter in meinem Beet beziehungsweise in meinem Depot rumvegetieren. Also mit wenigen guten Ideen. Tipps würde ich sie nicht nennen, sondern das sind klare Verhaltensregeln, mit denen man einfach Fehler vermeiden kann. Dann kann man langfristig eine ganz ordentliche Rendite am Kapitalmarkt erzielen.
Ja, und damit würde ich auch jetzt allen noch mal ans Herz legen. Schickt gerne diese Episode an jemanden, der auf jeden Fall beim nächsten Hype dabei wäre, weil ich bin mir sicher, jeder von unseren Zuhörern hat jemanden wie diese eine Person im Freundes- oder Bekanntenkreis. Und ja, rettet dieser Person echtes Geld und bildet sie vielleicht dadurch weiter. Und was uns natürlich auch super gerne interessiert, ja, wann vielleicht Sie alle da draußen auch das letzte Mal aus FOMO gehandelt haben. Also mal gucken, wie viele Zuschriften wir dazu bekommen. Ja, also ich teile dann auch mal, welcher Titel das bei mir zuletzt war. Aber erst, wenn ich verkauft habe. Also nächste Woche.
Vorsicht, mit Frontrunning,
Ja, nein, also so viel Geld habe ich ja auch gar nicht drin, aber es
ja.
ärgert mich natürlich schon, ja,
Kommt
weil
immer auf die Marktliquidität, ja.
man denkt ja immer, wenn man das gelernt hat und nah dran ist, man ist vor dem gefeit, aber nein, auch ich habe dasselbe Steinzeitgehirn, denke manchmal, ich wüsste es besser, aber hin und wieder braucht man vielleicht diesen einen Titel, der einem immer wieder dann vor Augen führt, da warst du jetzt auch voll mit ja, in der Psychologiefalle drin, ne?
Ja, und
Ja.
Frau Weck, wie schön ist das auch, dass wir einen Ort mit der Börse haben, wo wir tagtäglich lernen dürfen. Also wir Menschen sind ja
Stimmt.
darauf ausgerichtet, dass wir wissbegierig eigentlich sind. So werden wir geboren. Wir werden zwar klassisch dekonditioniert über unser soziales Umfeld und über die Technologie, aber im Grunde genommen werden wir alle einsam und durch Faulheit letzten Endes verkümmern wir. Also wir wollen auch lernen. Und wenn es einen Ort gibt wie die Börse, wo man tagtäglich unter sehr hohem Druck in sehr kurzer Zeit diese ganzen Themen für sich mal so aufarbeiten darf und mal auch seine eigenen Unfähigkeiten erkennen kann, ist doch wunderbar, als wenn man täglich immer nur Honig um den Mund geschmiert bekommt und eigentlich gar kein klares Feedback mehr bekommt beziehungsweise erwarten darf.
Das kann man so natürlich auch perfekt zusammenfassen. Ja, damit haben wir für heute hoffentlich wieder ganz vielen Menschen geholfen, das Thema besser zu verstehen und ja, wie gesagt, nach wie vor gerne den Podcast abonnieren, teilen. Liken, Sternchen dalassen, also dann hilft uns das natürlich, dass noch mehr Menschen das finden und sehen. Und dann würde ich sagen, vielen Dank mal wieder an dieser Stelle, Herr Kreuz, und wir hören und sehen uns dann in der nächsten Episode. Und dazu kann ich auch schon mal sagen, es wird auch wieder ein Thema, sehr spannend. Unsere Zuhörer können sehr viel wieder lernen, für sich mitnehmen. Und wir haben wieder tolle Beispiele und natürlich Sie als Experten, der uns da komplett durch das Fahrwasser begleitet. Also vielen Dank auch für heute und wir hören und sehen uns dann in der nächsten Episode vom Börsenbrain.
Ich habe zu danken, Frau Beck.